Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwertewelt im Gespräch. Heute widmen wir uns einem Unternehmen, das sich gerade ja komplett neu erfindet und das in einem Bereich, der für viele noch immer so zwischen Faszination und Skepsis schwankt. Nämlich, es geht heute auch um Bitcoins. Die Nakiki SE will nämlich das erste deutsche börsennotierte Unternehmen werden, das Bitcoin dauerhaft in seiner Bilanz hält. Nach dem Vorbild von Unternehmen wie zum Beispiel MicroStrategy in den USA. Künftig soll Nakiki auch unter dem neuen Namen Nakiki Pure Bitcoin SE firmieren und damit eine Brücke schlagen zwischen dem klassischen Kapitalmarkt und der Kryptowelt. Darüber spreche ich heute mit Andreas Wegerich. Er ist Chef von Nakiki und es soll in unserem Gespräch natürlich um die Strategie gehen, um mögliche Finanzierung, beispielsweise über einen Bitcoin-Bond, natürlich auch den Blick in die USA und die Frage, was das alles denn jetzt nun für die Anleger bedeutet. Und damit herzlich willkommen, Herr Wegerich.
Guten Morgen.
Ja, Herr Wegerich, viele Hörer kennen wahrscheinlich die Nakiki SE noch nicht so genau. Können Sie uns mal vielleicht erstmal erläutern, was hinter diesem Unternehmen steckt, wo Sie herkommen, bevor überhaupt das Thema Bitcoin jetzt für Sie aufkam?
Nun, ich bin im März 24 angesprochen worden. Also ich selber bin Kapitalmarktmann. Das heißt, ich habe jahrelang im Investmentbanking in mittelständische Unternehmen in der Finanzierung über den Kapitalmarkt betreut. Das bedeutet, dass wir Eigenkapital, also Aktienkapitalerhöhungen und vor allen Dingen Anleihen, Bonds im Mittelstandsmarkt betreut und platziert haben. Und ich wurde angesprochen, ob ich mir vorstellen kann, Vorstand der Nakiki SE zu werden und die Prozessfinanzierung, die das unterliegende Geschäft war, zu finanzieren. So kam ich erstmal ins Unternehmen im Mai 24, wurde ich Vorstand.
Wenn man jetzt mal schaut, Ihre eigene Vita, was hat Sie denn jetzt an dem Thema so besonders gereizt? Also ich meine, eine börsennotierte Gesellschaft in eine Art Bitcoin-Treasury zu verwandeln, das ist ja auch ein relativ ungewöhnliches neues Projekt, oder?
Nun ja, also wir hatten erstmal den Anspruch, können wir Legal Finance finanzieren und das ist natürlich sehr komplex. Ich habe mir dann wenige Monate nach meiner Bestellung zum Vorstand habe ich mir andere Cashflow-Modelle angeschaut, die man in diesen, also ein Börsenmantel im geregelten Markt, es gibt in Deutschland ungefähr 2000 Gesellschaften, die an der Börse gelistet sind, die im Freiverkehr sind. Wir haben aber nur etwa 400 Gesellschaften, die im EU-regulierten, früher hieß es der geregelte Markt, organisiert und gelistet sind. Und ein solches, ich sag mal, einen solchen Börsenmantel hatte ich jetzt hier und habe dann erstmal überlegt, was können wir, weil der Unterhalt eines solchen Börsenlistings natürlich auch teuer ist, was können wir für ein Cashflow-starkes Geschäft einbringen? Und hier gab es mehrere Gespräche, bis ich eben mit einem Investor zusammensaß, der meinte, wir könnten die erste Bitcoin-Treasury werden. Und dann haben wir uns alles angeschaut. Wir haben uns die Peer Group angeschaut, wir haben uns ein Team zusammengestellt. Da gab es auch mehrere andere Gespräche, außer als mit Marc Gilliard. Und wir haben schlussendlich die Entscheidung gefällt, einfach weil ich habe ein Team für Bitcoin und ich persönlich als Kapitalmarktmann bin sehr bewandert mit Wandelschuldverschreibungen, Anleihen und Kapitalerhöhungen. Und so bringen wir die alte, die Fiat-Welt und jetzt die Bitcoin-Welt in einer Bitcoin-Treasury zusammen.
Okay, gehen wir an diesem Punkt vielleicht nochmal weiter. Sie hatten ja angekündigt, dass Sie Nakiki als, wie es heißt, Pure Bitcoin Treasury SE aufstellen wollen. Was heißt das jetzt konkret? Was soll Nakiki künftig machen?
Also in der Kryptowelt, wie Sie auch einleiteten, gibt es ja mehrere Produkte. Für den Bitcoiner oder für Krypto ist Bitcoin eben der Blue Chip. Und wenn wir sagen Pure Bitcoin, dann bedeutet das, dass wir wirklich nur Bitcoin machen. Also wir machen kein Ethereum oder Stablecoins, sondern wir investieren wirklich nur rein in Bitcoin.
In Ihrer Unternehmenspräsentation zu dem Thema war auch von einer Bitcoin Accumulation Engine die Rede. Können Sie das Prinzip mal erklären, was dahinter steckt und wie diese Maschine funktionieren soll?
Na, die Maschine ist, sie organisieren Geld in der Aktiengesellschaft, durch Kapitalmarkttransaktionen, das heißt durch Anleihen, Wandelschuldverschreibungen und Kapitalerhöhungen. Und dieses Geld wird akkumuliert immer in Bitcoin. Das ist also wir tauschen Fiat in Bitcoin und tauschen unsere Aktie in Bitcoin.
Ich hatte es ja in der Einleitung schon gesagt, es gibt ja schon Unternehmen, die solche Krypto-Investments oder bilanzielle Krypto-Investments machen. MicroStrategy in den USA, Metaplanet in Japan. Gibt es denn Unterschiede zu Ihren Plänen?
Naja, also wir haben insgesamt auf der Welt heute etwa 160 Unternehmen, die das tun oder etwas Ähnliches tun. Da gibt es Unternehmen, die sind sehr erfolgreich, die also ein genaues Playbook, eine Vorgehensweise haben, wie Geld im Kapitalmarkt eingesammelt wird und wann es investiert wird. Und es gibt andere Unternehmen, die haben ausprobiert, Trading-Ansätze zu fahren. Also wir gehen unten in Bitcoin und oben wieder raus. Die sind im Markt in der Aktie alle abgestraft worden. Also der Kurs hat enorm gelitten. Und so haben wir heute ein exaktes Playbook, was sehr einfach ist. Wir machen eine Kapitalmarkttransaktion und es wird direkt anschließend ein Großteil des eingesammelten Geldes oder das komplette eingesammelte Geld in Bitcoin investiert. Das ist unser Playbook. Ja, gut, natürlich das große Vorbild ist natürlich immer Michael Saylor, der auch viele innovative Produkte jetzt eben für den Kapitalmarkt strukturiert. Und wir diskutieren eben ständig über Produkte, die man dem Kapitalmarkt bieten kann, die interessant sind und die platzierungsfähig sind.
Okay. Bleiben wir vielleicht mal beim Thema Kapitalmarkt. In Ihren Publikationen sprechen Sie ja vom sogenannten MNAV und davon, dass Verwässerung etwas Gutes sein kann. Können Sie mal das unseren Hörern kurz erklären, warum hier immer wieder frisches Kapital kein Nachteil für Aktionäre sein soll?
Also der Net Asset Value, also der Nettovermögenswert, den kann man eigentlich in jeder börsengelisteten Gesellschaft ausrechnen, die in Assets investiert. Also wenn Sie eine Goldmine hätten und würden sagen, es wird das und das Gold gefördert, dann haben Sie ein Net Asset Value. Wenn Sie in Immobilien investieren, dann nimmt man die reine Immobilie in ihrer Bewertung, zieht die Schulden ab und dann hat man einen Net Asset Value. Der MNAV, also M-Net Asset Value, ist Ihr Market Cap, also Ihre Bewertung des Unternehmens Nakiki, ist höher als der Net Asset Value in Bitcoin, weil unser Net Asset Value wird eben immer in Bitcoin bemessen. Wie viel Millionen Bitcoin haben wir auf der Bilanz? Mhm. Und notiert die Aktie darüber oder darunter? Das heißt, ein MNAV größer als 1, also 1,5 würde bedeuten, dass wir eineinhalbmal so hoch gehandelt werden wie unsere Bitcoin-Bestände. Das ist eine Änderung.
Sie haben auch angedeutet, dass es zur Finanzierung der Bitcoin-Käufe auch eine eigene Anleihe geben soll. Also ein Bitcoin-Bond, wenn man so sagen will. Was ist dort in dieser Thematik hingeplant? Gibt es da schon Gespräche oder konkrete Pläne?
Also das idealste Instrument wäre natürlich eine Aktienkapitalerhöhung oder eine Wandelschuldverschreibung. Eine Wandelschuldverschreibung, man gibt eine Anleihe raus, die später in Cash zurückbezahlt werden kann. Übliche Laufzeiten sind 3 Jahre. Oder sie wird eben in Aktien zurückbezahlt. Das wäre ein ideales Instrument. Da wir in diesem Jahr keine Zeit mehr dafür haben, der Markt aber, also unsere Aktionäre, darauf wartet, dass wir Bitcoin auf die Bilanz nehmen, ist eben das einfachste Instrument, was wir jetzt sofort emittieren können, eine Anleihe. Hier haben wir die Möglichkeit, also das sind juristische Beschränkungen, bis zu 8 Millionen aufzunehmen. Und wir haben damals in dem jungen Anleihemarkt der High Yields in Deutschland eben festgestellt, dass es sehr sinnvoll ist, sich mehrere Rückzahlungsfenster offen zu halten. Wir haben in dieser Anleihe, weil die auch sehr teuer ist, also wir reden hier von einem 9,78%, der strukturiert wird gerade, also grob 10%. Wir haben natürlich vor, diese Anleihe relativ schnell wieder im Markt zurückzukaufen und zu tauschen in eine größere Wandelschuldverschreibung oder eine Kapitalerhöhung, die dann auch direkt kommt.
Für so eine neue Anleihe, was ist denn da jetzt mehr die Zielgruppe, so klassische Bond-Investoren oder eher dann doch die kryptoaffinen Anleger, die eben diese Brücke von Krypto zum regulierten Markt suchen?
Also wir haben ja zwei Arten. Wir haben erstmal zwei Arten kryptoaffiner Anleger. Und zwar wir haben den Bitcoiner, für den wird die Anleihe wahrscheinlich nicht interessant sein, weil er einfach die Möglichkeit hat, er hat seine Wallet, er hat vielleicht seine eigene Verwahrung, er hat die Möglichkeit, direkt in Bitcoin zu investieren. Also für ihn wäre es vielleicht zur Diversifizierung ein Produkt, was er mit dazu nehmen kann, so er das will. Es gibt Bitcoiner, die sagen, Diversifizierung macht überhaupt keinen Sinn. Man muss immer alles in Bitcoin tun, weil die Theorie ist, dass Bitcoin am Ende alle anderen Assets ausperformen wird. Wir sprechen hier beide an. Wir sprechen den Privatanleger an, der Bitcoin interessiert ist, auch den älteren Privatanleger, der wird angesprochen und ansonsten natürlich meine Klientel, das heißt, das ist der Vermögensverwalter, also der semi-professionelle Investor, der dann auch in größeren Tranchen in ein solches Produkt investiert. Das ist ein Vermögensverwalter, das sind kleine Fonds und Family Offices.
Bei dieser Anleihe, ist sie dann mit realen Bitcoins dann schon besichert oder wie läuft das?
Also faktisch ist die Anleihe, juristisch haben wir sie nicht hinterlegt. Das ist wieder sehr komplex, aber faktisch ist die Anleihe mit Bitcoin besichert, weil wir nicht uns annähernd 85% des eingesammelten Geldes in Bitcoin zu investieren. Und das sind die einzigen Schulden, die wir haben. Wir sind ansonsten vollkommen schuldenfrei. Das bedeutet, dass der Gläubiger immer direkt Zugriff auf unsere Bitcoin dann hätte. Also eigentlich ist es ein abgesichertes Produkt.
Gibt es irgendwelche Pläne zu weiteren operativen Aktivitäten dann darüber hinaus?
Naja, also wir haben ja angekündigt und ein Unternehmen haben wir auch, ist eigentlich jetzt schon in der Anzahlung. Wir kaufen in den USA Topstocks. Topstocks soll erstmal keinen Cashflow produzieren, sondern für Reichweite in USA, was ja der größte Kapitalmarkt der Welt ist. Und wir haben ein Datenunternehmen gekauft, auch in den USA, was im Januar, Februar bezahlt wird. Also das sind Aktivitäten, es macht ja Sinn, wenn die grundsätzliche Strategie eine Wandelschuldverschreibung ist. Auf einem Wandler sind natürlich viel geringere Zinsen, weil das eigentliche Underlying ist die Aktie. Haben sie halt viel geringere Zinsen als auf einem Straight Bond, wie wir ihn gerade im High-Yield-Bereich begeben. Aber da macht es natürlich Sinn, die Zinsen und die Tilgung nicht nur aus weiteren Kapitalmarkttransaktionen, die wir ja durchaus vorhaben. Wir wollen ja im Jahr 3 oder 4 Transaktionen machen. Also es würde auch gehen. Aber es macht auch Sinn, aus dem Cashflow den Coupon eines solchen Wandlers bedienen zu können. Das ist schon ein Ziel.
Sie hatten ja jetzt schon Ihre Aktivitäten in den USA erwähnt mit Topstocks und dieser Minderheitsbeteiligung an CompaNexus. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
Das ist richtig, ja.
Steckt dahinter jetzt auch noch eine größere Idee, Nakiki jetzt international zu positionieren?
Also wir werden uns international positionieren müssen und wir streben auch im Februar, März die Handelbarkeit in den USA. Also wir sind heute in den USA schon handelbar, wenn Sie US-Investor sind und zum Beispiel über Interactive Brokers handeln, dann können Sie eine Nakiki-Aktie kaufen und verkaufen, aber eben nicht alle Broker und gerade die Neo-Broker, die ja so sehr in Mode sind in letzter Zeit, wo der 25-jährige Student aus der U-Bahn mal eine Aktie kaufen will, da wäre ein OTC Bulletin Board, das ist der Freiverkehr in den USA, wäre für uns erstrebenswert und dafür brauchen wir aber auch eine Reichweite, eine Bekanntheit und Topstocks zum Beispiel ist ein ideales Unternehmen dafür. Die machen die Nehmeraktien. Die hatten vor 3 Jahren das Geschäft eingestellt. Wir werden es jetzt wieder beleben. Und vor Jahren war Topstocks eben der den Markt gescreent hat. Was ist denn in Social Media los? Wo bewegt sich was? Was wird gerade gespielt? Und Topstocks war der Erste, der GameStop entdeckt hat. Dass also Trader und Privatinvestoren sich verabreden, da gibt es auch einen Film drüber inzwischen, verabreden, GameStop zu kaufen, obwohl das Unternehmen faktisch insolvent ist. Die haben 3 Hedgefonds gekillt und Topstocks war der Erste, dem das aufgefallen ist. Und dadurch wurden die von allen Hedgefonds und von vielen Institutionellen in New York abonniert. Wir haben auch die Kontakte zu den ganzen Hedgefonds und Instis über den Geschäftsführer, über Hudson Cash. Und da erwarte ich mir schon Reichweite mit so einem Kauf zur Minderheitsbeteiligung. Wir wollen, und ich werde auch die Legal Finance zu über 50%, die bleibt ja auch noch im Unternehmen, kaufen. Es geht hier nur um unsere Bilanz. In dem Augenblick, wo wir 55%, also eine Mehrheit, an einem Unternehmen haben, dann müssen wir dieses Tochterunternehmen in der Bilanz zeigen und konsolidieren. Und das ist enorm aufwendig und auch zeitaufwendig und kostenaufwendig. Und wenn wir 49%, also eine Minderheitsbeteiligung hätten, dann zeigen wir es nur als Asset, als Beteiligung, aber wir müssen das ganze Unternehmen bilanzieren und testieren.
Also Sie wollen weiterhin in der Struktur schlank bleiben.
Wir wollen schlank bleiben und wir wollen eine schlanke Bilanz, die leicht verstanden werden kann von jedem Investor, zeigen können. Und darum geht es.
Kommen wir nochmal zu dem Thema, worüber wir eigentlich heute die ganze Zeit sprechen, nämlich über Bitcoin. Bitcoin hat ja in diesem Jahr eine sehr wechselhafte Performance abliefern können. Erst hatte man den Eindruck, the sky is the limit, also immer wieder höhere Positionen bzw. Kurse, dann der große Absturz. Wie beobachten Sie denn den Kryptomarkt und was sind denn eigentlich Ihre persönlichen Erwartungen an diese Kryptowährung?
Also zunächst mal tut uns die Trump-Regierung enorm gut, was den Bitcoin betrifft, weil wir sehen, dass es einen Drang, ich fabuliere es mal nebulös, weg vom Gold hin zu Bitcoin gibt. Und vielleicht wird der Bitcoin irgendwann die US-Reserven backen. Also das ist eine positive Entwicklung. Da hätten wir jetzt noch 3 Jahre. Die andere Seite ist das große Geld, die Pensionskassen, die Versicherungen sind noch gar nicht drin. Das bedeutet, wir stehen eigentlich an einem Anfang. Bitcoin ist heute ein anerkannter Vermögenswert. Das war er lange nicht. Bitcoin ist ein faktisch idealer Wertspeicher. Wenn Sie 1 Milliarde transportieren wollen in Gold, dann haben Sie ein Problem. In Bitcoin haben Sie einen Chip. Sie können es transportieren. Es ist ein idealer Wertspeicher. Und diese Akzeptanz hat gerade angefangen zu wachsen. Und wenn dann das große Geld reingeht, dann sehen wir nicht die 200.000 und wir sehen auch nicht die 500.000 in kurzer Zeit, sondern wir sehen weit höhere Kurse. Das ist meine Meinung zu Bitcoin.
Okay. Trotz dieser sehr optimistischen Perspektiven, die ich auch durchaus teile, ist ja Bitcoin trotzdem immer noch relativ volatil und mitunter auch sehr anfällig für etwas größere Rückschläge. Wie wollen Sie denn als börsennotiertes Unternehmen mit diesem Risiko umgehen?
Also bis jetzt haben wir nie eine länger anhaltende Bass als 3 Jahre gesehen. Wenn ich heute natürlich, also wenn wir heute, wenn der Bitcoin jetzt weiter hochläuft und wir dann unsere Anleihe schließen und dann ganz oben der Vola investieren, das ist natürlich schlecht für uns und für den Aktienkurs. Aber ich muss ja alles immer langfristig betrachten. Und wir halten also einen Zeitraum von 3 Jahre fallendem Bitcoin, halten wir locker durch. 4 Jahre, da wird's dann so, dass das geht dann auf die Kosten der Großaktionäre, weil wir eben auf niedrigerem Niveau dann verwässern müssten. Dann halten wir aber auch 5 Jahre durch. Danach wird's blöd. Also dann ist einfach das Geschäftsmodell falsch.
Wir reden ja alle im Prinzip ja auch über sehr, sehr schwierige gesetzliche Rahmenbedingungen, die heutzutage viele Möglichkeiten, die man im Kapitalmarkt machen könnte, ausbremsen. Gibt es denn eigentlich regulatorische Voraussetzungen oder Bedingungen, die Sie jetzt speziell erfüllen mussten oder erfüllen müssen, um halt Ihr Geschäftsmodell auch so umzusetzen, wie Sie es planen?
Also gerade in der Finanzdienstleistung, ich meine aus meiner Zeit im Investmentbanking kenne ich die Regulatorik ja sehr gut. Wir waren damals beaufsichtigt von der BaFin und wir waren beaufsichtigt von der Bundesbank. Ich hatte alles halbe Jahr ein Gespräch. Ich hatte jedes Jahr mindestens ein Gespräch mit der Bundesbank. Wir haben hier nicht wie ein Finanzdienstleistungsinstitut BaFin oder Bundesbank Regeln zu befolgen. Das heißt, wir sind qua Definition kein Finanzdienstleister. Solange wir auch andere Geschäfte machen, da haben wir auch wieder Topstocks und Companexes, sehe ich das auch nicht. Sollte irgendwann eine Regulierung kommen, sind wir aber in der sehr komfortablen Situation, dass ich die Anforderungen erfülle. Ich war nämlich schon Bankvorstand. Ich war nämlich schon BaFin und Bundesbank beaufsichtigt. Und dann ist das ein Antrag und das sind zwei Gespräche bei der BaFin und dann würden wir diese Zulassung auch bekommen und deswegen sehe ich dem allen gelassen.
Vielleicht noch die Anschlussfrage. Wenn Sie denn in die Bitcoin-Käufe einsteigen, wie können denn Anleger in Nakiki nachvollziehen, wie viele sie im Bestand haben? Gibt es da dann monatliches Reporting oder halbjährliches Reporting? Was ist da geplant, um da die entsprechende Transparenz sicherzustellen?
Also wir werden auf der Webseite zeitnah veröffentlichen und wir müssen, also wir sind ja ad-hoc-pflichtig. Also wenn eine kursrelevante, und wenn wir Bitcoin kaufen oder verkaufen, dann ist das auf jeden Fall kursrelevant. Wenn wir eine kursrelevante Entscheidung treffen, dann sind wir sofort ad-hoc-pflichtig und damit ist auch sofort gemeint. Also die Entscheidung wird gefällt, muss die nächste Stunde eine Meldung rausgeben. Wir werden, also ich meine, unser Credo ist ja, Bitcoin zu akkumulieren und nicht zu handeln. Das bedeutet, wir kaufen dann nach der Platzierung der Anleihe Bitcoin. Wir haben uns jetzt hier, da gibt es später auch, wir haben uns für eine Börse entschieden in Deutschland, die Bitcoin-Verwahrer macht, die rechts und links und überall anerkannt ist. Und das werden wir alles dann sukzessive veröffentlichen. Aber auf der Webseite können Sie immer sehen, wie viel Bitcoin wir aktuell haben. Und sollte sich da was verändern, kommt eine Ad-Hoc-Mitteilung, auch bei kleinen Veränderungen, weil auch kleine kursrelevant wären.
Zum Abschluss, wenn wir jetzt mal so 2, 3, 4 Jahre in die Zukunft schauen, ich weiß, das ist alles doch relativ unsicher und wie Sie sagen auch etwas noch im Nebel. Aber was sind denn Ihre persönlichen Perspektiven? Wo, glauben Sie, wird Nakiki dann stehen können?
Das ist jetzt wirklich schwierig. Also ich gehe davon aus, dass unsere Aktie sich kapitalmarktfähig entwickelt. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Also wir haben vor, eine hohe Transparenz zu zeigen. Wir haben vor, am Kapitalmarkt präsent zu sein. Wir haben vor, auch den Vorteil, den der Institutionelle normalerweise dem Privatanleger gegenüber hat, zu egalisieren, indem wir öffentliche Veranstaltungen im Internet besuchen, alle Fragen beantworten, eben nicht nur wie auf dem Eigenkapitalforum oder auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz, wo halt nur Profis zugelassen sind, die halt den Vorteil haben, sich mit dem Vorstand auseinanderzusetzen, wie die Pläne sind für die nächste Zeit, wie die Zahlen der Vergangenheit waren, welche Entscheidungen gut waren, welche falsch waren, warum. Wir wollen eine ganz hohe Transparenz hier pflegen und alle mitnehmen. Wenn wir Zahlen veröffentlichen, werden wir im Zoom oder Microteams oder halt in diesem Standard eine Bilanzpressekonferenz. Und zu dieser Bilanzpressekonferenz ist eben nicht nur Presse und der Fondsmanager eingeladen, sondern alle. Und aus meiner Erfahrung im Investmentbanking und in der Betreuung von etlichen Companies, dem Small-Cap- und Mid-Cap-Markt, ist das ein Schlüssel zu einem auch steigenden Aktienkurs, weil der Investor eine hohe Transparenz einfach schätzt, weil er ist Teil des Unternehmens und er möchte hier mitgenommen werden und das werden wir tun.
Okay. Herr Wierich, herzlichen Dank für das Gespräch und für die Einblicke in eine Strategie, die in Deutschland wohl Pioniercharakter hat. Es wird sicherlich sehr spannend werden, zu sehen, wie Nakiki das dann tatsächlich zum ersten deutschen Bitcoin-Treasury-Wert wird und ob sich hier entsprechend auch das als neue Anlageklasse etablieren kann.
Gerne.
Ja, Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast Nebenwerte Welt im Gespräch auf Spotify, Apple Podcast oder auch direkt über Podigy. Dort finden Sie dann jede Woche spannende Gespräche mit den Köpfen hinter Deutschlands wichtigsten und spannendsten Small- und Midcaps. Damit vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Carsten Müller.